Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir mit dir Freude haben dürfen, genießen, Spaß haben, essen und einfach diese Community hier so auskosten dürfen, dass wir aber auch in die Tiefe rein dürfen, dass du Raum schaffst, wo wir auf dich hören, wo wir miteinander in die Tiefe gehen, Herr. Und so wollen wir dir aber jetzt den Raum hinlegen. Segne du einfach diese Zeit, die wir jetzt haben. Gib du Wachheit, begegne uns, sprich du zu uns. Du kennst die Punkte in jedem, wo es vielleicht auch kämpft in den Tagen oder wo du noch rein möchtest. Bitte erweise dich herrlich und begegne uns, so wie du Hiob so kraftvoll begegnet bist. Amen.
Vater, ich danke dir für dieses Haus und für die Möglichkeiten, die wir haben, verschiedenste Freizeiten anzubieten. Danke, dass wir dir hier ja ganz besonders begegnen dürfen, dass wir hier von dir lernen dürfen, wachsen dürfen und das einfach auch mit unser Alltag nehmen dürfen. Und jetzt lege ich dir auch unsere heutige Bibelarbeit hin, dass du sie segnest, dass du uns sprichst, dass du uns zeigst, wer du bist. Ja, und wir das auch einfach mit unserem Alltag nehmen dürfen, so persönliches Glaubensleben zu dir, Herr. Wir wollen dich jetzt loben und ehren. Danke, dass du da bist. Amen.
Bevor wir jetzt in den nächsten Textabschnitt einsteigen, vielleicht nochmal kurz zurückblicken, was bisher geschehen ist. Hiob hat alles verloren. Er hat an einer schlimmen Krankheit zu leiden, Schmerzen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und dann kommen seine Freunde, wir erinnern uns an die Lesung, an das Anspiel, dann kommen seine Freunde und hatten ja eigentlich die Absicht, ihn zu trösten. Also das wird gesagt, als die Freunde eingeführt werden, als sie da Hiob besuchen kommen, sie wollten Hiob eigentlich trösten und das haben sie nicht gemacht. Sie haben Hiob nicht getröstet, sondern sie haben eigentlich Hiob fertig gemacht. Mit ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit sind sie an Hiob herangetreten und gesagt, ja, Gerechtigkeit, wenn jemand Gutes tut, dann bekommt er Gutes. Wenn jemand Schlechtes tut, dann bekommt er Schlechtes. Hiob hat Schlechtes bekommen, also muss er etwas Schlechtes getan haben. Und das machten sie dann in diesem Hauptteil des Hiob-Buches. Also in drei Redeeinheiten immer wieder diese Diskussion. Hiob argumentiert in die andere Richtung. Ja, auch er hat diese Vorstellung von Gerechtigkeit. Und Hiob sagt aber, ich habe nichts Schlechtes getan und kriege trotzdem was Schlechtes. Also, er kommt zu dem Schluss, Gott handelt ungerecht an ihm. Und das wirft er Gott immer wieder vor, dass Gott willkürlich an ihm handeln würde, dass er ungerecht behandelt wird. Gott soll doch wieder gerecht handeln. Und dann kommt Elihu, das haben wir heute Morgen gesehen, und sagt zu ihm, Hiob, was machst du da eigentlich? Hiob, pass auf. Und wir wollen jetzt uns heute Nachmittag den letzten großen Abschnitt anschauen, bevor es dann heute Abend mit dem Tobi dann nochmal ins Finale geht. Wir wollen uns den letzten großen Abschnitt im Hiob-Buch anschauen, die Kapitel 38 bis 42. Auch hier natürlich nicht in jedem Detail, dafür haben wir die Zeit nicht, aber wir wollen die großen Linien schlagen. Und ich möchte am Anfang, das sind dann die beiden Reden Gottes, und ich möchte aus diesen beiden Reden Gottes ein paar Abschnitte lesen, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, was Gott denn jetzt hier zu Hiob sagt. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als sich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als ich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln und ich ihm meine Grenzen zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Wo ist denn der Weg dahin, wo das Licht wohnt? Und die Finsternis, wo ist denn ihre Stätte, sodass du sie in ihr Gebiet bringen könntest? Und dass dir die Pfade zu ihrem Haus bekannt wären. Du hast es ja erkannt, denn damals warst du schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Bist du bis zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Wer hat den Wildesel frei laufen lassen? Und wer hat die Fesseln des Wildlings gelöst, dem ich die Steppe zur Behausung machte und zu seiner Wohnung das salzige Land? Er lacht über das Getümmel der Stadt, das Geschrei des Treibers hört er nicht. Was er auf den Bergen erspäht, ist seine Weide. Und allem Grünen spürt er nach. Wird der Wildstier dir dienen wollen? Oder wird er an deiner Krippe übernachten? Hältst du den Wildstier in der Furche an einem Seil oder wird er die Talgründe hinter dir heregen? Traust du ihm, weil seine Kraft so groß ist, und überlässt du ihm deine Arbeit? Kannst du dich auf ihn verlassen, dass er dein Korn heimbringt und das Getreide für deine Tenne einsammelt? Dass er dein Korn heimbringt und das Getreide für deine Tenne einsammelt? Und der Herr antwortete dem Hiob und sprach: Mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten. Der da Gott zurechtweist, er antworte darauf. Und da antwortete Hiob dem Herrn und sagte: Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht wieder tun. Das waren Ausschnitte aus der ersten Rede Gottes. Und um die erste Rede Gottes und dann auch die zweite richtig zu verstehen, müssen wir nochmal fragen, mit welcher Frage gehen wir denn hier an das Hiob-Buch ran? Also hier heißt es ja, der Herr antwortete dem Hiob. Auf was bekommen wir denn eine Antwort? Bekommen wir jetzt eine Antwort endlich auf die Frage, warum muss Hiob leiden? Das ist ja die Frage, mit der wir ganz oft das Buch Hiob lesen. Und ich hoffe, dass ihr in den Tagen jetzt gemerkt habt, nein, das ist ja gar nicht die Frage, um die es geht. Warum muss Hiob leiden? Auf diese Frage bekommen wir keine Antwort. Warum lässt Gott das Leid zu? Und wenn wir mit diesen Fragen jetzt diese Gottesrede lesen, dann sind wir nach dieser Gottesrede ziemlich enttäuscht und denken so, Gott, was soll das denn jetzt? Was soll denn jetzt hier diese Antwort? Das sagt ja überhaupt nichts aus. Und dann müssen wir verstehen, nein, es geht ja doch gar nicht um diese Frage. Wenn es heißt, dass Gott dem Hiob geantwortet hat, dann müssen wir erst einmal nochmal gucken, was war denn die Frage, die Hiob gestellt hat? Ja, Hiob hat viele Fragen gestellt. Aber am ehesten, wenn hier die Antwort kommt, dann müssen wir doch gucken, okay, was hat er vielleicht ganz am Ende in seiner letzten Rede für eine Frage gestellt? Und damit müssen wir einmal kurz nochmal zurückblättern zu Kapitel 31. In Kapitel 31, da lesen wir in Vers 35, ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Hiob fordert Gott hier ganz aktiv auf. Gott, jetzt antworte doch endlich. Er kann die Reden seiner Freunde nicht mehr hören. Die sind es ihm leid. Da kommt nichts dabei rum. Da kommt keine Antwort. Und er sagt, ich will von Gott eine Antwort haben. Und auf welche Frage? Wo ist meine Schuld? Wo, Gott, ist meine Schuld? In diesem Kapitel 31, da macht Hiob nochmal ganz deutlich, wie er seine Lage sieht. Wo er sagt, ich, Hiob, bin unschuldig. Ich habe nichts verbrochen. Und er zählt da verschiedene Dinge auf, wo er deutlich macht, nein, das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin unschuldig. Und deshalb, Gott, zeig mir doch, wo meine Schuld ist. Denn die Vorstellung von Gerechtigkeit, wenn ich was Schlechtes bekommen, heißt es, ich muss ja was Schlechtes getan haben. Gott, zeig mir meine Schuld. Und dann lesen wir in Vers 37, ja, Gott zeigt mir meine Schuld. Und dann in Vers 37, ich würde ihm über die Zahl meiner Schritte Auskunft geben, wie ein Fürst würde ich ihm nahen. Das, was Hiob hier sagt, ist, ich bin unschuldig und ich kann Gott auf Augenhöhe begegnen. Damit habe ich gar kein Problem. Gott, zeig mir meine Schuld und ich begegne dir wie ein Fürst, also nicht so wie ein Knecht, ein Untergebener, sondern selbst wie ein Herrscher. Ich begegne Gott wie ein Fürst, denn ich bin unschuldig, ich habe mir keine Schuld zukommen lassen. Und genau darauf reagiert Gott jetzt mit seiner Antwort. Er antwortete Hiob auf diese Frage. Und er beginnt mit der Aussage, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Also wer ist es, der meinen Rat, meinen Plan verdunkelt, in ein falsches Licht stellt, etwas über meinen Plan aussagt, was nicht der Wahrheit entspricht? Wer ist es? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil das ist hier an Hiob gerichtet. Und eigentlich ist die Frage, Hiob, wie kannst du dir dieses Recht anmaßen, meinen Plan, meinen Rat in Frage zu stellen? Warum? Er sagt, mit Worten ohne Erkenntnis. Weil du hast keine Ahnung. Hiob, du hast keine Ahnung und du meinst, meinen Plan in ein falsches Licht zu stellen. Eine Kritik an meinen Plan zu äußern, obwohl du überhaupt gar keine Ahnung hast. Und dann fordert Gott Hiob heraus. Von dem, wie es hier steht, ja, gürte dich doch wie ein Mann, gürte deine Lenden. Das ist so dieses Bild von einem Ringkampf. Ja, wir haben ja vorhin bei der Sportübung geboxt. Ja, da kann man daran denken, es ist ein Ringkampf. Und Gott fordert Hiob heraus, ja, dann komm doch. Ich werde mit dir kämpfen. Natürlich nicht mit Fäusten, sondern hier geht es um einen verbalen Kampf, wo er sagt, ja, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Und damit wird ein bisschen Humor Gottes deutlich, wo er vorher gesagt hat, Hiob, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Und obwohl er keine Ahnung hat, sagt er, ja, und jetzt belehre mich doch. Sag mir doch, wie es wirklich ist, wenn du meinst, alles besser zu wissen. Und dann, ich mache euch Mut, diese beiden Reden Gottes einmal wirklich am Stück zu lesen. Was Gott hier macht, er stellt eine Frage nach der anderen. Frage, Frage, Frage. Und das sind alles Fragen, die er an Hiob richtet. Er fängt an, wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Hiob, wo bist du gewesen, als ich die Erde geschaffen habe? Natürlich eine rhetorische Frage, Hiob hat er noch gar nicht gelebt, aber er fragt Hiob, wo warst du denn? Wo warst du, als ich die Maße bestimmt habe, als ich bestimmt habe, wie groß die Erde werden soll? Wo warst du, als dann auch ausgemessen wurde, ob es tatsächlich so groß auch geworden ist, wie ich es bestimmt habe? Hiob, wo warst du, als ich den Grundstein der Erde gelegt habe, als die Engel dann mich, Gott, gelobt haben für das, was ich da angefangen habe zu schaffen? Wo warst du, Hiob? Erklär's mir doch. Erklär mir doch, wie die Erschaffung der Welt vonstatten ging. Du warst doch dabei. Erklär's mir doch. Und dann geht er weiter. Ja, Hiob, und jetzt guck dir doch dann das Meer an. Das Meer ist im Alten Testament oder in der Bibel allgemein ist immer ein Symbol für den gottfeindlichen Bereich. Das heißt, er spricht hier nicht nur vom Meer, was wir sehen können, wo wir im Urlaub gehen, sondern er spricht hier von dem gottfeindlichen Bereich, wo er sagt, ich habe diesem gottfeindlichen Bereich die Schranken gewiesen. Das hat seinen festen Platz und ich bestimme, bis wohin dürfen die gottfeindlichen Mächte kommen und wo auch nicht mehr. Hiob, sag mir doch, wo ist denn die Grenze? Wo hast du das gemacht oder nicht? Und dann geht er weiter, Hiob, hast du jemals der Morgenröte einen Befehl erteilt? Also hast du etwas über den Tag zu bestimmen? Kannst du sagen, wann der Tag anfangen soll? Kannst du zur Sonne gehen und sagen, jetzt geh auf und dann zu ihr sagen, geh wieder unter, jetzt ist der Tag vorbei, kannst du das machen? Hiob, erklär mir das doch. Kannst du über diesen Tag bestimmen? Und so geht Gott verschiedene Bereiche des das Makrokosmos durch. Erde, Universum, verschiedene Bereiche, wo er jetzt Hiob Fragen dazu stellt. Über die Erde, über das Sonnensystem, über die Wetterlagen, über die Sterne, über das Universum. Und er hat immer diese Frage, Hiob, kannst du mir das erklären? Oder hast du Autorität darüber? Kannst du den verschiedenen Bereichen unseres Kosmos, unseres Universums Befehle erteilen? Kannst du das erklären? Und jetzt kommen wir aus dem 21. Jahrhundert und lesen Hiob. Ja, also Hiob konnte es ja noch nicht erklären, aber wir heute, also wir wissen es ja. Also wir wissen ja Bescheid über Sonne und Erde und wie ein Tag zustande kommt. Da gibt doch niemand Befehl. Das ist doch ein festes System. Morgens geht die Sonne auf, abends geht sie unter. Warum? Weil sich die Erde um sich selber dreht. Punkt, aus, Ende. Ja, wir wissen doch Bescheid. Wir wissen Bescheid, dass die Erde sich um die Sonne dreht und deshalb Jahreszeiten entstehen. Wir wissen, wie Niederschlag entsteht. Das können wir doch alles erklären. Hiob, also sorry, dass du halt so früh gelebt hast. Hättest halt mal 4000 Jahre später gelebt oder noch später. Dann wüsstest du, dann hättest du jetzt Gott hier Antwort geben können. Wir kommen mit unserer naturwissenschaftlichen Brille und meinen, ja, Gott, wir können dir auf Augenhöhe begegnen. Wir können dir Antwort geben auf diese vielen Fragen, die du hier stellst. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann müssen wir sagen, da ist unsere Perspektive doch etwas begrenzt. Mit unserer naturwissenschaftlichen Brille, da können wir beobachten. Ja, wir können beobachten. Wir können die Sonne, die Erde beobachten. Wir können beobachten, dass die Erde sich um sich selbst dreht. Wir können beobachten, wie lange die Erde dafür braucht. 24 Stunden. Wir können beobachten, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Wie lange die Erde dafür braucht. 365 Tage. Wir können das beobachten. Wir können den Mond beobachten. Der braucht 28 Tage. Wir können das alles beobachten. Aber können wir auch die Warum-Frage erklären? Also, warum dreht sich die Erde um sich selbst? Warum dreht sich die Erde um die Sonne? Ja, jetzt könnte man sagen, ah, das kann man jetzt physikalisch natürlich auch erklären, hat mit dem Trägheitsgesetz zu tun. Wenn sich etwas dreht, dann dreht sich das halt so lang, bis eine Kraft von außen wirkt. Bei einem Planeten eher schwierig. Also dreht sich die Erde halt. Aber es klärt nicht die Frage, warum dreht die sich? Also, wann hat das angefangen? Wer hat die Erde angedreht? Und warum auch genau in der Geschwindigkeit? Also wenn wir die Rotation von verschiedenen Planeten in unserem Sonnensystem anschauen, die drehen sich ja alle unterschiedlich schnell. Die haben ja alle eine andere Geschwindigkeit. Warum dreht sich unsere Erde genau so schnell, wie sie sich dreht? Könnte ja auch schneller oder kürzer dauern. Und schon merken wir haben eigentlich keine Antwort. Ich bin in der Vorbereitung mich auf die Frage schon, ja, was wäre eigentlich, wenn wir keinen Mond hätten? Ja, und warum haben wir überhaupt einen Mond? Für was brauchen wir den eigentlich? Wenn wir keinen Mond hätten, dann würde sich die Erde dreimal so schnell drehen um sich selbst. Das heißt, ein Tag hätte nicht 24, sondern nur noch 8 Stunden. Wir hätten deutlich stärkere Stürme, Ebbe und Flut ohne Mond wäre kaum da. Also Nordsee, AD. Die nachtaktiven Tiere würden großteils aussterben, weil sie den Mond brauchen, um sich zu orientieren. Kannst du eine Antwort geben, warum die Erde geneigt ist? Also ist ja nicht zur Sonne im 90-Grad-Winkel, sondern die ist leicht schräg. Kannst du es erklären, warum das so ist? Kannst du erklären, warum die Naturgesetze so funktionieren, wie sie funktionieren? Warum ist die Schwerkraft genau so stark, wie sie ist hier auf der Erde? Und nicht stärker oder schwächer? Kannst du darauf eine Antwort geben? Und ich hoffe, wir sind so ein bisschen angelangt an der Stelle, an der Hiob ist. Gott stellt ganz, ganz viele Fragen zu dem Makrokosmos, zur Erde, zum Universum, wie das Ganze alles funktioniert und warum das so funktioniert. Und bei jeder Frage merken wir, wie Hiob immer kleiner wird. Wo man merkt, ich kann da keine Antwort drauf geben. Gott, ich weiß es nicht. Und ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen reingekommen sind, wo wir gesagt haben, wir können das nicht beantworten. Ja, wir können ganz viel beobachten, aber wir können diese Warum-Frage nicht beantworten. Wenn es um die Kausalität geht, also warum etwas ist, wie ist es dazu geworden, wie ist es dazu gekommen, da können wir bis zu einem gewissen Punkt vielleicht noch versuchen, eine Erklärung zu geben, aber ab einem gewissen Punkt sind wir raus. Da wissen wir einfach nichts und dann haben wir ganz viele Theorien, die sind ganz nett, kann man nicht beweisen, kann man glauben oder auch nicht. Und dann geht Gott weiter. Vom großen Ganzen, vom Makrokosmos, von der Erde, vom Universum, Sternensystem und so weiter, geht er jetzt ins Kleine. Und er stellt Hiob weiter Fragen. Ab Kapitel 38, Vers 39, nennt Gott 10 verschiedene Tiere, die er jetzt Hiob vorstellt. 10 verschiedene Tiere, die er hier beschreibt. Und bei all diesen Tieren, die haben alle was gemeinsam. Diese 10 Tiere, die Gott jetzt hier dem Hiob vorstellt und ihm Fragen zu diesen Tieren stellt, sind 10 Tiere, von denen der Mensch nichts hat. Denn es sind alles wilde Tiere. Das heißt, sie sind nicht dem Menschen zugeordnet, der Mensch kann sie sich nicht nutzbar machen für seine Arbeiten. Die sind einfach in der Wildnis weit weg und er nennt bei all diesen Tieren Merkmale, wo Gott sagt, hey, das habe ich so geschaffen, das habe ich mir so ausgedacht und das habe ich mir auch ganz bewusst so ausgedacht. Er nennt Merkmale, die ausdrücken, dass Gott sagt, hey, ich kümmere mich um diese wilden Tiere. Also wir haben da am Anfang als zweites Tier haben wir den Steinbock. Da geht es darum, wo Gott fragt, hey, bist du eigentlich dabei, wenn ein Steinbock ein Junges kriegt? Und da ist die Vorstellung, natürlich, wenn ein Mensch seine Schafherde hat und war ein Schaf schwanger, dann hat man sich um dieses Schaf gekümmert, hat das Schaf begleitet, wenn das Lamm dann auf die Welt gekommen ist und Gott fragt, ja, und beim Steinbock? Da ist kein Mensch, der sich darum kümmert und ich bin es, der mich darum kümmert, dass das alles funktioniert. Er nennt Merkmale, wo der Mensch sagen würde, ah, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Und Gott sagt, ich habe das so gemacht. Ein Beispiel, das er nennt, ist hier der Strauß. Also habt ihr euch mal gefragt, warum ein Strauß aussieht, wie er aussieht? Also es ist ja eigentlich ein Tier, wo man sich denkt, Gott, was hast du dir denn dabei gedacht? Guck dir dieses Tier doch mal an. Und Gott sagt, ja, hey, dieser Strauß, ich habe ihm keine Weisheit gegeben. Das Tier ist dumm und der Mensch denkt sich, ja, ich hätte es anders gemacht, würde vielleicht anders aussehen, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Intelligenz. Er nennt hier das Beispiel, ja, wenn ein Angreifer kommt, dann lässt er halt sein Ei einfach liegen und rennt weg. Und man sagt, ja, also du bist doch dumm, du musst doch dein Junges beschützen. Und Gott sagt, hey, ich habe das so gemacht. Einfach so, weil ich das so wollte. Er nennt Merkmale, wo der Mensch sagen würde, hey, das ist doch totale Verschwendung. Guck dir doch mal diesen Wildstier an. Was für eine Kraft, das war ein kräftiges Tier. Und der Mensch denkt, boah, wenn ich den zähmen könnte, wenn ich den in meine Feldarbeit integrieren könnte, dann würde es alles viel leichter gehen als mit diesen schwachen Ochsen, die ich da habe. Ich will diesen Wildstier, der ist kräftig, der hat Power. Und Gott sagt, nö, der ist wild. Versuch's doch, versuch ihn doch zu zähmen, das wirst du nicht hinkriegen. Und der Mensch sagt, Herr Gott, hättest du doch auch anders machen können. Und Gott sagt, nein, ich habe das so gemacht, weil ich das so wollte. Und er fragt Hiob, was hast du mit diesen ganzen Tieren zu tun? Was hast du mit diesen Tieren zu tun? Versorgst du sie? Kümmerst du dich um sie? Befiehlst du ihnen? Hast du dir sie ausgedacht? Und alles muss man sagen, nein. Bei all den Fragen wird das deutlich, was eigentlich schon in Kapitel 9 zur Sprache kam. Kapitel 9, Vers 3. Da hat es Hiob schon ausgedrückt. Und genau in so einer Situation befindet er sich jetzt hier. Da heißt es, wenn Gott Lust hat, mit ihm in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Also wenn der Mensch meint, ich würde jetzt mit Gott einen Rechtsstreit führen und Gott stellt seine Fragen, sagt er, auf 1000 Fragen könnte der Mensch nicht eine beantworten. Und genau in so einer Situation befindet sich Hiob jetzt hier. Er kann nicht antworten. Und jetzt ist die Frage, ja, was soll denn diese Antwort von Gott? Also was soll denn, Gott, siehst du denn nicht, in was für einer Situation sich Hiob befindet? Wie sehr er leiden muss? Sag mal, Gott, hast du das nicht mitbekommen? Da wäre doch eine ganz andere Antwort jetzt dran gewesen. Was soll Hiob denn jetzt mit dieser Antwort anfangen? Und wenn wir so denken, dann kommen wir mit dieser Leitfrage. Warum muss Hiob leiden? Gott antwortet doch darauf, aber darauf antwortet Gott nicht. Worauf antwortet er? Er antwortet auf Hiobs Vorwurf, der sagt, ich, Hiob, bin gerecht. Und Gott handelt willkürlich. Ich, Hiob, habe nichts falsch gemacht und muss trotzdem leiden, also ist Gott ungerecht. Gott handelt willkürlich an mir. Das heißt, die Frage, die Hiob eigentlich da in seinen Reden immer wieder stellt, und die Frage, die er mit seinen Freunden diskutiert, ist die Frage, ist Gott gerecht? Ist Gott gerecht? Und Gott sagt mit seiner Rede hier, ja, ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Aber meine Gerechtigkeit sieht anders aus als das, was ihr in eurer kleinen Welt als Gerechtigkeit betrachtet. Dieses Karma-Prinzip, das kannst du mal in die Tonne kloppen, das gilt bei mir, Gott, nicht. Ich habe ein anderes System der Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit kümmert sich eben nicht nur um dein kleines Leben, Hiob. Meine Gerechtigkeit kümmert sich um den ganzen Kosmos, um die ganze Schöpfung, um alles. Darum kümmere ich mich in meiner Gerechtigkeit. Ich kümmere mich um Bereiche, wo der Mensch sagt, was für eine Verschwendung. Er lässt in der Wüste regnen. Was soll denn die Wüste mit dem Regen anfangen? Lass doch da regnen, wo mein Gemüse wächst. Und Gott sagt, ich bin gerecht, ich lasse auch in der Wüste regnen. Gott sagt, ich bin gerecht, ich kümmere mich um das Sonnensystem, um den Regen, um die wilden Tiere. Ich habe das alles im Blick. Meine Gerechtigkeit hat das alles im Blick. Und das, was Gott hier macht, ist, dass er dem Hiob eine andere Perspektive gibt. In seinem Leid ist Hiob nur auf sich gerichtet. Auf sich. Warum muss ich leiden? Warum muss ich das alles hier durchmachen? Das ist eine Frage. Gott, wie kannst du mir das alles antun, da ich doch gar nichts falsch gemacht habe? Meine Freunde klagen mich an und die meinen, ich hätte ganz viel falsch gemacht. Ich habe aber nichts falsch gemacht. Deshalb, Gott, erkläre doch mir, warum das so ist. Und Gott sagt, Hiob, jetzt guck doch mal weg von dir. Meine Gerechtigkeit kümmert sich nicht nur um dich. Weite doch mal den Blick. Und er bekommt hier durch diese Beschreibung von Gott einen virtuellen Rundgang durch den Kosmos, durch die verschiedenen Bereiche des Kosmos. Und Gott sagt, guck das doch mal alles an. Hiob, mein Blick, wenn ich mich nur auf dich richten würde, dann würde das alles gar nicht funktionieren. Meine Gerechtigkeit kümmert sich um alles. Und dann haben wir am Ende der ersten Rede diese rhetorische Frage, die Gott nochmal stellt. Aber heißt es nochmal, und der Herr antwortete dem Hiob und sprach, also nochmal betonend, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist, er antworte darauf. Also Gott fragt Hiob hier, Hiob, wieso nimmst du dir dieses Recht raus, jetzt hier mit mir einen Rechtsstreit zu führen? Du hast doch keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung, wie das ganze große Ding, diese Welt überhaupt funktioniert und du meinst, mich herausfordern zu können. Hiob, wenn du erstmal einen Einblick darin hast, in diese ganzen Bereiche, wenn du dann dem Tag einen Befehl geben kannst, wenn du der Sonne sagen kannst, jetzt ist deine Zeit zum Aufgehen, wenn du der Sonne sagen kannst, jetzt ist die Zeit um, jetzt geh unter, wenn du das machen kannst, dann komm noch mal her. Dann komm noch mal her und dann stehen wir auf einer anderen Position. Du meinst, du kannst mir auf Augenhöhe begegnen, dann versuch das doch alles mal. Versuch doch mal, diese ganze Welt am Laufen zu halten, zusammenzuhalten. Willst du mich wirklich anklagen? Und dann sagt Hiob, ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Ich kann dir, Gott, nichts erwidern. Er hält sich die Hand auf den Mund und sagt, ich schweige jetzt. Es ist besser, wenn ich schweige. Ist es besser, wenn er schweigt? Ja, es ist besser, wenn er schweigt, als dass er Gott anklagt. Aber Hiob ist noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem Gott ihn haben will. Er legt seine Hand auf den Mund und schweigt. Das bedeutet, er klagt Gott nicht mehr an. Auf der einen Seite, ja, top. Aber es heißt auch, dass er seine Anschuldigung Gott gegenüber nicht zurücknimmt. Er hält immer noch daran fest, was er in Kapitel 31 gesagt hat. Ich bin unschuldig und ich kann Gott auf Augenhöhe begegnen. Da hält er immer noch dran fest. Und deswegen spricht Gott ein zweites Mal. Deswegen holt Gott aus und macht noch eine zweite Rede, die er hier an Hiob richtet, wo er sagt, Hiob, du bist noch nicht da, wo ich dich haben will. Und was macht er dann in dieser zweiten Rede? Wir haben in dieser zweiten Rede eine längere Einleitung, die werden wir uns gleich im Detail anschauen. Und dann beschreibt er noch zwei Tiere, die dann ein Stück weit als Veranschaulichung dienen sollen. Aber entscheidend ist eben diese Einleitung dieser zweiten Rede. Da wird nämlich deutlich, was Gott hier in der zweiten Rede nochmal an Hiob sagt. Also es fängt so an wie bei der ersten Rede. Der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, gürte dich doch wie ein Mann, gürte deine Lenden. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Also identisch wie zur ersten Rede. Und dann geht's aber in eine andere Richtung. Willst du etwa mein Recht zerbrechen und mich für schuldig erklären, damit du gerecht dastehst? Das ist die erste Frage in der Einleitung. Also wir sind jetzt in Kapitel 40. 40, Vers 8. Wenn Hiob an seiner Unschuld festhält, heißt es immer noch, dass er sagt, Gott handelt ungerecht an mir. Gott hat hier deutlich gemacht in der ersten Rede, ich bin gerecht, aber Hiob hält da immer noch daran fest und Gott fragt ihn, ja, willst du wirklich behaupten, dass ich ungerecht handle? Willst du wirklich behaupten, dass ich ungerecht an dir handle? Und dann, was Gott dann macht, ist, er fordert Hiob auf, Hiob, lass uns doch mal einen Rollentausch machen. Lass uns doch mal einen Rollentausch machen. Wie sieht das aus? Er fragt ihn, hast du einen Arm wie Gott? Der Arm steht für die Kraft Gottes, die vor allem im Bereich der Schöpfung Gottes sichtbar wird und aber auch im Gerichtshandeln, das heißt an seinem eigenen Volk oder auch an den Nationen. Wenn Gottes Arm ausgestreckt ist gegen jemanden, dann heißt es, Gott handelt hier im Gericht. Aber er fragt, Hiob, hast du einen Arm wie Gott? Hast du Kraft wie Gott? Und dann geht er weiter, wo er sagt, ja, donnerst du mit deiner Stimme wie Gott? Dieser Donner, da wird die Macht Gottes drin deutlich. Also hast du die Kraft wie Gott und hast du die Macht wie Gott? Ja, dann, wenn das so ist, dann kleide dich doch in der Hoheit. Haben wir dann in Vers 10 vier Begriffe, die diese unbeschreibliche, unvergleichliche Majestät und Hoheit ausdrücken, wo er sagt, schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit in Majestät und Pracht, kleide dich. Wo deutlich macht, schmück dich in dieser Hoheit, in dieser Majestät, in dieser Ausstrahlung, die unbeschreiblich ist und die nur auf einen einzigen zutrifft, nämlich Gott. Schmück dich doch, zeig dich doch, wenn du meinst, du hast die Kraft und die Macht wie Gott, dann zeig dich auch in dieser Herrlichkeit, die nur Gott zusteht. Und dann sagt er, ja, und dann sorg doch für Gerechtigkeit. Versuch's doch mal. Versuch's doch mal, für Gerechtigkeit zu sorgen. Also wo er dann hier schreibt, ja, dann streue die Ausbrüche deines Zornes umher. Wir hatten den Zorn heute Vormittag, da ist auch hier von dem heiligen Zorn die Rede. Ja, dann vernichte doch das Gottlose. Und Gott greift hier zurück auf Kapitel 24, wo diese Anschuldigung Hiobs ganz besonders deutlich wird, dass Gott sich nicht um Gerechtigkeit kümmern würde. In Kapitel 24, da beschreibt Hiob den Gottlosen und sagt, er macht, was er will. Der macht, was er will. Er stößt den Armen, er nimmt der Mutter das Kind und macht es zu einem Waisenkind, er bringt den Elenden um und so weiter. Also ganz viele Dinge, die Hiob da auflistet. Und bei allem sagt er, ja, und Gott interessiert's nicht. Gott macht gar nichts. Und nach diesem Gerechtigkeitssystem der Welt müsste doch eigentlich heißen, der Gottlose, wenn der so handelt, dann muss er doch auch seine Strafe dafür bekommen. Und weil er keine Strafe bekommt, sagt Gott, ja, deswegen interessiert es Gott nicht, was er macht. Und Gott sagt hier, ja, mach's doch besser. Komm, lass uns einen Rollentausch machen, mach's doch besser. Zeig deine Kraft Gottes, zeig deine Macht, zeig deine Hoheit und dann zeige auch deinen Zorn und vernichte alles Gottlose. Sorg doch für Gerechtigkeit, mach's doch besser als ich. Und dann kommt der Höhepunkt in Vers 14, wo Gott sagt, ja, wenn du das machst, dann will auch ich dich preisen, dann will auch ich dich loben. weil deine Rechte dir zu Hilfe gekommen ist. Dann will auch ich dich loben. Dann, wenn du das machst, dann kannst du mir auf Augenhöhe begegnen. Und ich weiß nicht, ob ihr noch den Text vom Samstagvormittag habt aus Jesaja. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen. Hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und ich mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Wie wurde der Satan zum Satan? Überhöhung über Gott. Und Gott macht hier deutlich, hier, ob du stehst in einer extrem großen Gefahr. Indem, dass du mich anschuldigst, dass ich ungerecht bin und du gerecht, machst du genau das, dass du dich hier überhebst. Du stehst in der Gefahr, in der Satan stand. Durch die Satan zum Satan wurde, nämlich indem er sich über Gott erhoben hat und gesagt hat, ich werde wie Gott, ich begegne Gott auf Augenhöhe. Und nicht nur auf Augenhöhe, sondern ich bin sogar noch weiter oben. Hier, du stehst in der Gefahr, der gleichen Verführung zu verfallen wie Adam und Eva, als der Teufel gekommen ist und gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch drauf reingefallen ist. Hier, du stehst in der Gefahr, dich über Gott zu erheben, zu überhöhen. Wenn du sagst, du bist gerecht und sagst, Gott ist ungerecht, dann ist das eine extrem große... Ja, hier gilt auch noch das Urteil, in all dem sündigte er nicht. Das gilt hier auch, das werden wir heute Abend sehen. Er bekommt ja dann von Gott eben dieses positive Urteil. Er sündigte nicht, aber Gott macht ihm deutlich, du stehst in dieser Gefahr. Die Gefahr ist groß. Und dann beschreibt Gott diese zwei Tiere. Behemoth und Leviathan. Vielleicht bekommt Hiob hier eben eine Vision, wo diese Tiere sehen darf. Vielleicht laufen sie in dem Moment auch vorbei. Vielleicht reicht auch einfach die Beschreibung, die Gott hier in seinen Worten gibt. Aber das, was wir hier sehen, indem Gott diese Tiere beschreibt, wir werden uns die Tiere jetzt nicht im Detail anschauen, dafür haben wir die Zeit nicht mehr. Aber so wie Gott diese Tiere beschreibt, macht er deutlich, das sind zwei besonders gelungene Geschöpfe von mir, Gott. Die habe ich geschaffen. Er zeigt, wie stolz er auf diese Tiere ist. Gesagt, guck doch diesen Behemoth an. Guck doch diesen Leviathan an. Guck sie dir an. Und er gibt an, indem er sie beschreibt. Und wenn man so in der Forschung reinguckt, dann oder auch vielleicht bei euch in den Fußnoten, was da gesagt wird, um welche Tiere es sich handelt, dann steht da vielleicht beim Behemoth Nilpferd und beim Leviathan steht Krokodil. Wo man versucht, das beschrieben ist, einzuordnen in Tiere, die wir heute kennen. Andere gehen in die Richtung, die sagen, ja, das ist alles nur symbolisch gemeint. Das sind einfach antigöttliche Chaosmächte, die hier beschrieben werden. Und ich sage, beides ist nicht zufriedenstellend. Also weder Nilpferd noch Krokodil und auch diese nur symbolische, das ist nicht zufriedenstellend. Bei dem Symbolischen sage ich, warum beschreibt Gott es dann so detailliert? Also warum beschreibt er diese einzelnen Tiere so detailliert, wenn das eh nur symbolisch gemeint ist? Und beim Nilpferd und Krokodil, wenn wir diese Beschreibungen von den Tieren hier anschauen, muss man sagen, zu einem gewissen Teil trifft es zu, aber dann sind auch Merkmale, die dann nicht zutreffen. Wo man sagen, okay, da passt es dann irgendwie nicht. Alternative Erklärung ist, dass man sagt, okay, es könnten einfach Tiere sein, die wir heute gar nicht mehr kennen. Wenn wir reinschauen, wie viele Tiere allein in den letzten Jahrzehnten ausgestorben sind. Wer sagt, dass in den letzten über 4000 Jahren diese Tiere überhaupt noch existieren? Die können ja auch schon in dieser Zeit ausgestorben sein. Oder vielleicht waren es auch Dinosaurier und Drachen. Wo ich sage, ja, steckt dann der Alarm der Naturwissenschaft, die sagen, ja, das gibt's gar nicht hier. Also Drachen, sagt man, gibt's doch gar nicht. Und Dinosaurier, die haben ja viel, viel früher gelebt, vor Jahrmillionen Jahren. Ich sage, ich habe kein Problem damit, das anzuzweifeln, aber das ist ein anderes Thema. Gott platziert diese beiden Tiere aber hier ganz bewusst. Und das ist das Entscheidende. Ganz egal, was für Tiere das jetzt sind. Ob das Dinosaurier sind, Drachen, ob das Nilpferd, Krokodil oder nochmal was ganz anderes. Es ist egal, aber Gott platziert das hier ganz bewusst, weil er Hiob etwas deutlich machen will. Er sagt zu ihm, Hiob, schau dir diese Tiere an. Schau, wie, wie sie mir besonders gelungen sind. Und schau an, wie unbesiegbar sie sind. Also ein Detail, das bei beiden Tieren zutrifft. Der Mensch ist nicht in der Lage, diese Tiere zu besiegen. Sie sind unbesiegbar. Und was Gott hier macht, ist er sagt ja erst, lass uns doch den Rollentausch machen. Du willst dich mit mir anlegen? Ja, du willst dich mit mir anlegen? Und dann sagt Gott, ja, dann probier's doch erstmal mit dem Behemoth und dem Leviathan. Diese beiden unbesiegbaren Tiere hier, ob du hast schon gegen die keine Chance, wie willst du es dann mit mir, Gott, aufnehmen? Und dann haben wir natürlich auch, gerade der Leviathan ist ein Symbol für die Chaosmächte, für die gottfeindlichen Mächte. Und Gott sagt, der Leviathan ist mir untertan. Ich habe ihn geschaffen. Der muss mir gehorchen. Die gottfeindlichen Mächte, die müssen mir gehorchen. Und Gott sagt zu Hiob, ja Hiob, du meinst, du kannst besser für Gerechtigkeit sorgen als ich? Ja, dann fang doch erstmal an, indem du über diese irdischen Mächte herrschst. Über diese Mächte, die schon versuchen, sich mit mir anzulegen. Dann versuch doch erstmal mit denen. Und auch da macht Gott deutlich, genauso wie der Leviathan unbesiegbar ist, genauso wenig kann ein Mensch über diese gottfeindlichen Mächte Herr werden. Und Gott nimmt diese beiden Tiere, um Hiob deutlich zu machen, Hiob, du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Weder gegen diese irdischen Tiere, noch gegen die gottfeindlichen Mächte und erst recht nicht gegen mich. Und deshalb, Hiob, pass auf. Pass auf, was du machst. Du stehst in einer großen Gefahr, dich über mich, über Gott zu erheben und damit den gleichen Fehler zu begehen, wie es der Satan gemacht hat, wo er gemeint hat, ich bin größer und höher als Gott. Hiob, du stehst in einer großen Gefahr. Um welche Frage ging es nochmal? Worauf antwortet Gott? Die erste Frage, worauf Gott antwortet, ist die Frage, ist Gott gerecht? Und Gott sagt, ja. Ja, ich bin gerecht, aber ich bin nicht so gerecht, wie ihr das hier auf dieser Welt versteht. Die irdische Art von Gerechtigkeit ist nicht die Art von Gerechtigkeit, die Gott im Blick hat. Also nicht dieses Karma-Prinzip, nein, Gottes Gerechtigkeit ist anders. Gott hat keine Vergeltungsgerechtigkeit. Nach dem Motto, ja, wenn du irgendwas Blödes machst, dann wirst du halt von Gott dafür bestraft. Das ist das, was die Freunde im Blick hatten. Nein, so funktioniert Gottes Gerechtigkeit nicht. Gottes Gerechtigkeit funktioniert wie? Gottes Gerechtigkeit heißt, ich schaffe Leben. Ich gebe, ich schenke, ich kümmere mich. Das ist Gottes Art von Gerechtigkeit. Und ich kümmere mich auch um die Dinge, um die Bereiche, wo der Mensch aus egoistischen Gründen sagt, interessiert mich nicht. Also wo er sagt, ja, ich kümmere mich um die wilden Tiere, von dem du, Mensch, überhaupt nichts hast. Und der Mensch denkt, ja Gott, das ist doch Verschwendung. Und Gott sagt, nee, ich will das so und ich mache das so. Ich schenke Regen in der Wüste und wir sagen, wofür denn? Da wächst überhaupt nichts. Und Gott sagt, hey, ich bin gerecht. Ich kümmere mich nicht nur um dein Gemüsebeet, sondern ich kümmere mich auch darum, wonach sich keiner interessiert. Das ist die erste Frage. Ist Gott gerecht? Und Gott sagt, ja. Und die zweite Frage, ganz am Anfang, die Frage, die der Teufel Gott gestellt hat, ist Hiob denn umsonst gottesfürchtig? Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Oder man kann auch sagen, vertraut Hiob auf Gott? Also wir haben hier, dass Hiobs Perspektive korrigiert wird. Wo Gott zu Hiob sagt, hey Hiob, pass mal auf, guck mal die Erde an, die Sonne, die Sterne, die haben alle ihren festen Platz. Die haben alle ihren festen Lauf, ihre feste Bewegung. Das habe ich ihnen gegeben. Hiob, guck doch mal den Niederschlag an, den Regen, den Schnee, den Hagel. Das kommt alles dann, wenn ich das dem sag. Hiob, guck dir doch diese Tiere an. Ich versorge die Tiere. Sie haben alle ihren Platz, nämlich in der Wildnis. Sie gehorchen mir. Guck dir diese übermächtigen Tiere, Behemoth und Leviathan an. Sie sind meine Geschöpfe, ich habe sie geschaffen, sie gehorchen mir. Der Mensch hat darüber keine Gewalt. Und wir merken, alles, was Gott hier nennt, sagt er, das hat alles seinen festen Platz von mir, Gott, bekommen. Und da bleibt es auch. Und Hiob, bleibst du an deinem Platz? Nämlich an welchem Platz? Du bist Geschöpf und Gott ist Schöpfer. Bleibst du an dem Platz, Hiob? Das ist der Platz, den ich dir zugewiesen habe. Und was machst du? Du stehst in der Gefahr, dich hier zu erheben und deinen Platz als Geschöpf zu verlassen und meinst, du könntest es besser als ich Gott machen und erhebst dich und meinst, du könntest selbst Gott spielen. Wo ist dein Platz? Die Frage bei Hiob ist, Hiob, dienst du Gott, weil er Gott ist? Oder dienst du ihm, wenn er das macht, was du willst? Bleibst du an dem Platz, wenn du sagst, ich diene Gott, wenn er macht, was ich will, dann überhebst du dich über Gott. Dann sagst du, das ist ein Wunschautomatenprinzip. Gebet rein, unten, Geschenk raus. Und Gott sagt, nee, so funktioniere ich nicht. Wenn du da so denkst, dann machst du dich zum Gott über Gott. Hiob, nimmst du deinen Platz als Geschöpf ein? Und die gleiche Frage dürfen wir uns stellen. Was ist dein Platz? Wo ist dein Platz? Geschöpf. Schöpfer. Geschöpf. Schöpfer. Und nicht umgekehrt. Und wir stehen auch ganz oft, wie Hiob, in dieser gleichen Gefahr, dass wir meinen, uns über Gott erheben zu können. Kriegen wir hier eine Antwort auf die Leitfrage? Nein. Denn die zentrale Frage ist, vertraust du Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst? Und das ist das, was Hiob hier gezeigt bekommt. Guck dir den ganzen Kosmos an. Du hast keine Ahnung, wie das ganze Ding hier funktioniert. Und du hast keine Ahnung, warum du hier Leid durchmachen musst. Vertraust du mir, dass ich Gott das in meiner Hand habe, dass das genauso zu meinem Gerechtigkeitssystem dazugehört? Vertraust du Gott, wenn dein Leben komplettes Chaos ist? Vertraust du, dass Gott auch das im Blick hat? Vertraust du Gott, wenn es bei dir zu Hause chaotisch zugeht, nur Hass zu Hause zu finden ist, du dich zu Hause allein fühlst, weil niemand mehr zuhört? Vertraust du darauf, dass Gott auch das in seiner Hand hat? Dass auch das zu seinem Gerechtigkeitssystem dazugehört und du es nicht verstehst, warum das jetzt so sein muss? Vertraust du Gott? Gottes Antwort an Hiob ist, ich bin gerecht, aber ich habe nicht nur dich im Blick, sondern ich habe die ganze Welt im Blick. Gottes Antwort auf Hiob ist, pass auf, bevor du dich über mich erhebst. Gottes Antwort an Hiob ist, ich kann alles machen, was ich will, aber alles, was ich mache, reiht sich ein in mein Gerechtigkeitssystem. Gottes Antwort an Hiob ist, die Frage, vertraust du mir, auch wenn du es nicht verstehst? Dienst du Gott, weil er Gott ist? Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du dein Wort gebrauchst, um unsere Perspektive zu korrigieren, so wie du es bei Hiob gemacht hast. Dass du Hiob und auch durch die Bibel jetzt uns diesen Blick gibst in dieses Universum, wo wir sagen müssen, wir verstehen so vieles nicht. Und wir könnten genauso wenig wie Hiob auf deine Fragen eine Antwort geben. Hilf, dass das dazu dient, dass wir unsere Stellung als Geschöpf wieder einnehmen und nicht meinen, uns über dich zu erheben. Hilf, dass wir lernen zu vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen. Auch wenn wir das, wie unser Leben gerade läuft, wenn es gerade drunter und drüber geht, wenn wir das nicht verstehen, warum das so ist, dass wir darauf vertrauen, dass du das in deiner Hand hast. Dass es in deinem Rahmen, in deinem Prinzip von Gerechtigkeit funktioniert und nicht so, wie wir uns das vorstellen. Herr, zeig uns, wo wir wieder neu den richtigen Platz einnehmen müssen. Dass wir Geschöpf sind und du Schöpfer. Zeig uns, wo wir diese Rollen vertauscht haben, wo wir uns zum Schöpfer gemacht haben und dich auf ein Geschöpfniveau runtergedrückt haben. Zeig uns das, wo wieder eine neue Platzeinweisung notwendig ist. Gebrauch du da jetzt die Kleingruppen, die Gespräche und den restlichen Tag dafür. Hab du Dank, wir legen es in deine Hand. Amen.